Gamma-GT, GOT-GPT. Das sind eigentlich diese Leberenzyme, die wir uns immer anschauen. Die wollen wir nicht zu hoch haben, weil dann wissen wir, okay, Lebergewebe muss kaputt gegangen sein und wir haben eine Schädigung. Und dann haben wir gesagt, Ursachen können eigentlich sein, Alkoholkonsum, Medikamente, andere Toxine, dass die Leberzellen, die Hepatozyten nicht mehr so gut funktionieren.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Leberdetox. So entgiftest du deinen Körper. Detox-Mythen auf dem Prüfstand. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode. Leute, es ist Donnerstag und Donnerstag ist Health Nerds Tag. Und ihr wisst, längst immer eine Woche nach der Folge gibt es die Sprechstunde, wo wir eure ganz persönlichen Fragen zu unserem Thema beantworten wollen. Und es sind viele Fragen reingekommen zum Detoxen, zur Leber und wie die Dinge in diesem Bereich des Körpers funktionieren. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist da. Mein Lieber, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, bevor wir starten, hast du heute ganz bewusst irgendetwas getan, um deine Leber beim Detoxen zu unterstützen?
Ich habe zumindest versucht, nicht gezielt meine Leber zu unterstützen in dem Falle, sondern eher den Abtransport der detoxifizierten Substanzen. Mhm. Das heißt, wir haben schon zugesprochen. Ich habe Pipi gemacht. Vielleicht noch hier das Geheimnis, ich war auch so auf Toilette. Und ich habe ein bisschen geschwitzt und intensiver geatmet, haben wir auch gesagt, hat einen gewissen geringen Impact, logischerweise auch für den Abtransport. Und ansonsten war ich heute Morgen länger in einer intermittierenden Fastenphase noch. So, von daher.
Heißt, wie lange hast du nichts gegessen?
Lass mich auf die Uhr schauen. Ich denke, es waren ziemlich genau 16 Stunden. Vielleicht okay. 14 heute eher.
Und auch das hatten wir ja besprochen, auch das Thema Fasten oder intermittierendes Fasten, also längere Pausen zwischen den Mahlzeiten, hilft nicht nur der Leber, sondern unserem Verdauungstrakt insgesamt, unseren Organen, auch mal Pause zu haben, in Anführungszeichen, eben nicht sich ständig um neue Dinge zu kümmern, die reinkommen, sondern eben wirklich auch mal das abzuarbeiten, was vielleicht da ist, oder wirklich mal eine Pause zu haben, zu ruhen, sich selbst zu regenerieren. Also auch das ist eine Form der Unterstützung für einen Leberdetox, oder?
Naja, wir haben es ja auch so besprochen, dass es quasi begleitend, gerade das intermittierende Fasten, eine Unterstützung sein kann, weil wir, wie du es nennst, eine Pause im, ich würde es immer auch die Pause im Verdauungstrakt, das Immunsystem muss nicht arbeiten, kann also durchaus hilfreich sein. Längere Fastenperioden, wenngleich sie auf verschiedenen Ebenen interessant sein können, können aber den Leberdetox quasi, wenn Reserven gelöst werden, auch durchaus mehr belasten. Bei längerer Nahrungskarenz über mehrere Tage hinweg könnten quasi auch mehr Giftstoffe angespült werden. Es fehlen dann eventuell wichtige Kofaktoren, die ich in den Phasen der ersten und zweiten Phase der Entgiftung dann auch benötige.
Super. Und übrigens auch kleiner Side-Effekt für alle, die auch das Thema Fasten oder auch Darmsanierung im Kopf haben und das vielleicht mal machen wollen. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Unser Kollege hier aus unserer Company, der Thorsten, der die Podcasts unter anderem schneidet, die ihr hier hört, der hat jetzt gerade 30 Tage Reset hinter sich, also 30 Tage Darmsanierung, ist seit gestern fertig und hat mir berichtet, er hat 8 Kilo abgenommen, obwohl das nicht sein primäres Ziel war. Und er macht weiter. Er sagt, Felix, ich höre gar nicht damit auf, sondern ich ernähre mich genauso artgerecht weiter, wie es im Reset-Plan eigentlich vorgesehen ist. Ich will bis zum Sommer nochmal 2-3 Kilo runterbekommen. Ja, also ihr seht, das funktioniert. Und auch wenn es nicht primär zum Abnehmen gedacht ist, 8 Kilo in 30 Tagen finde ich eine tolle Leistung. Bei mir waren es vor einiger Zeit 7 Kilo. Also das funktioniert durchaus und er sagt auch, er schläft besser, er fühlt sich besser, er hat mehr Energie, er ist irgendwie viel powervoller. Es hat viele, viele positive Effekte. So, jetzt also vom Darm und der Verdauung wirklich zurück zum Detox und zum Entgiften des Körpers. Viele Nachrichten haben uns erreicht über Instagram, über Facebook und auch wahnsinnig viele Nachrichten über die Spotify-App. Ihr könnt uns dort direkt Nachrichten reinschicken und da fangen wir doch direkt mal an. Der Josh hat uns geschrieben, liebe Health Nerds, ihr sprecht in der Folge über Alarmsignale für eine überlastete Leber. Ich beobachte bei mir selbst seit einiger Zeit, dass mein Stuhl heller gefärbt ist, als das früher der Fall war. Meine Ernährung habe ich eigentlich in den letzten Jahren nicht verändert, daran kann es also wahrscheinlich nicht liegen. Meine Frage, kann diese Veränderung der Farbe vielleicht von der Leber herkommen? Ich mache mir Gedanken, dass da vielleicht etwas nicht richtig funktioniert. Danke und ich bin gespannt auf die Sprechstunde. Viele Grüße, Josh. So, Matthias.
Mhm. Also ich setze vorab einen Disclaimer. Es ist natürlich keine ist eine Sprechstunde, aber keine Therapieempfehlung. Also durchaus sollte man das ärztlich-therapeutische nochmal separat mit abchecken lassen.
Das müssen wir an dieser Stelle sagen. Das müssen wir tatsächlich machen. Wir wollen uns hier gar nicht irgendwie das abschwächen, aber es ist einfach so, wir dürfen euch offiziell im Podcast, nicht nur wir, sondern generell, keine medizinische Beratung im klassischen Sinne geben. Das darf nur ein Arzt, ein Mediziner. Dennoch, deine persönliche Meinung dazu, Matthias?
Genau. Meinung und beziehungsweise das, was man erkennen kann. Also sprich, Josh spricht jetzt hier von heller gefärbten Stuhl. Also es gibt etwas, das nennt sich lehmfarbener Stuhl. Vielleicht ist das so die farbliche Betrachtung, die das ungefähr hat. Und da kann es durchaus sein, dass es einen gestörten Gallenabfluss gibt. Das heißt, wir haben über die Galle gesprochen, die wird produziert im Kontext auch quasi der Entgiftung. Also wir hatten gesagt, das Blut, das nährstoffreiche Blut kommt zur Leber hin. Es gibt eine Leberarterie, da ist Sauerstoff mit dabei. Und dann arbeitet sich das in diesen Leberläppchen voran und wird quasi entgiftet, gefiltert und geht zur Mitte wieder raus und dann Richtung Herz zurück das Blut. Und in die entgegengesetzte Richtung wird quasi Galle gebildet. Und die Galle geht über die Gallengänge in die Gallenblase und dann von dort von Gängen weiter in den Darm. Und Galle ist letztendlich, oder die Gallensäuren, sind ein Emulgator, um fettlösliche Substanzen im Stuhl oder im Speisebrei zu lösen, zu emulgieren, damit sie dann aufgespalten werden können und aufgenommen werden können. Und am Ende des Dünndarms gibt es auch eine Rückresorption, dass das quasi wieder zurückgeführt wird. Gibt es auch etwas, das nennt sich Gallensäurenverlustsyndrom. Das ist so eine andere Komponente. Also auch hier kann es Stuhlveränderungen geben. Jetzt könnte es sein, dass gerade so bei einem helleren Stuhl quasi der Gallenfluss eingeschränkt ist. Entweder gibt es einen Gallenstau oder es gibt Gallensteine, Entzündung der Gallengänge. Häufig geht es dann einher auch so mit kolikartigen Schmerzen, die so den rechten Oberbauch oder auch den Oberbauch insgesamt mit betreffen können. Oder, und von daher mit Bezugspunkt zur Leber, weil die Gallengänge quasi dort rausgehen, wenn dort vielleicht auch eine entzündliche Situation stattfindet. Also Hepatitiden, also Entzündungen in der Leber, wodurch dann auch immer bedingt, häufig eben durch Infektionen beispielsweise auch, dass das quasi auch mit eingeschränkt sein könnte. Das könnte durchaus eine Ursache sein und in die andere Richtung gedacht nochmal, auch wenn es zur Steatorrhoe, also zu Fettstühlen kommt. Da ist so die eine Frage, ob vielleicht Verdauungsenzyme fehlen. Dann sind wir eigentlich eher mehr bei der Bauchspeicheldrüse. Aber auch hier kann es ein Mangel an Gallensäure sein oder eine Abflussstörung sein oder auch eine Störung an der Leber fortgeschritten, also eher so in Richtung Leberzirrhose gedacht. Und dann schwimmt der Stuhl gerne oben auf dem Wasser. Das kann auch mal vorkommen. Aber es geht eher um die Regelmäßigkeit. Und vielleicht ist das, was Josh auch selbst noch mit abklären sollte, für sich kommt das mal vor, kommt das regelmäßig vor und dann definitiv ärztlich nochmal abklären lassen.
Super, also ganz klare Meinung von unserem Experten und ja, lieber Josh, gib uns gerne mal Bescheid, ob du damit ja was anfangen kannst, beziehungsweise ob die Untersuchung vielleicht das bestätigt oder was ganz anderes rauskommt, melde dich gerne, wenn wir dir da weiter mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Die nächste Frage hat uns erreicht tatsächlich über Spotify von Barbara. Die hat sehr nett geschrieben, grüß die Felix, grüß die Matthias. Zum aktuellen Thema würde mich speziell interessieren, was ist eigentlich, wenn man keine Gallenblase mehr hat? Wie funktioniert dann die Entgiftung? Freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ihr gehört zu meinem Donnerstag-Frühritual. Pferd euch. So, also Barbara, das ist definitiv eine Nachricht nicht aus dem Norden, sondern aus dem Süden. Wir sagen Servus zu dir und Matthias, du als Nordlicht in Hamburg, was kannst du von Moin zu Servus berichten?
Ist eine gute Frage und auch vielleicht einen wichtigen Punkt, den man aufklären muss. Die Gallenblase selbst ist nicht lebensnotwendig. Es ist quasi eine Anhangstruktur oder man kann sie auch anatomisch als eigene Struktur bezeichnen, die quasi, wenn wir uns das vorstellen, unter der Leber drunter angesiedelt ist. Und das, was ich gerade eben schon mit der Gallenproduktion gesagt habe, die findet statt. Wir haben quasi wieder einen Rausfluss in der Gallenproduktion letztendlich. Und dann werden die Gallensäuren oder die Galle selbst gespeichert in der Gallenblase. Dafür ist sie da. Und es gibt viele Menschen, die ein Problem haben mit Gallenabfluss. Wir haben es gerade schon besprochen. Eigentlich ist die statistisch gesehen die Zielgruppe eher Frauen in den 40er Jahren, eher blonde Haare, eher vielleicht etwas Übergewicht. Das, was passiert, dass Gallensteine sich tendenziell bilden können. Und Gallensteine heißt im Endeffekt kristalline Strukturen, dass die Galle zu sehr eindickt. Das tut sie ganz gerne und häufig entsteht auch erstmal in der Gallenblase etwas Grieß, also kleinere Strukturen. Und jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn ich dann Nahrung zu mir nehme und registriert wird, dass sie fettreicher ist, dann wird auch mehr Galle ausgeschüttet. Deswegen hat man quasi etwas vorproduziert und kann dann quasi Gallensäuren ausschütten. Und wenn sich dann natürlich kleinere Steine oder dieses Grieß über die Gallengänge lösen, dann kommt es zu Gallenkoliken. Das kennen dann viele. Und dann stellt man unter Umständen fest, okay, dann haben wir vielleicht auch Stuhlveränderungen und ähnliches. Ich hole ein bisschen aus, aber es ist wichtig, glaube ich, zu verstehen. Und dann findet man Steine da drin und die werden dann entfernt und häufig wird die Gallenblase entfernt. So, jetzt zu der Frage zurückkommen von Barbara. Wenn die Gallenblase entfernt ist, die Entgiftung beeinträchtigt es nicht. Ne? Weil wir haben nach wie vor den Blutfluss nährstoffreich über die Vorderader zur Leber. Wir haben unsere aus der Leberarterie kommendes sauerstoffreiches Blut. Wir haben die Entgiftung in den Leberplättchen und die Galle wird auch nach wie vor produziert werden. Was wir nicht mehr haben, ist quasi die Gallenblase, wo es eingespeichert und eingedickt und höher konzentriert wird. Was auch bedeutet, dass der Fluss regelmäßiger stattfindet. Jetzt können keine Steine mehr entstehen oder nur noch sehr selten, weil wir eigentlich immer einen kontinuierlichen Ausfluss haben. Und das kann durchaus die Verdauung negativ mit beeinflussen. Ja, wir haben eine weniger konzentrierte Galle, wir haben einen dauerhaften Fluss und wir können hier unter Umständen feststellen, dass die Fettverdauung eingeschränkt ist oder auch die Ausscheidung von fettlöslichen Toxinen etwas erschwert ist. Aber grundsätzlich beeinträchtigt das erstmal die Entgiftung nicht. Dann würde ich eher auf den Verdauungstrakt schauen. Gibt es hier irgendetwas, was man unterstützen kann? Wir haben über einzelne pflanzliche Substanzen gesprochen, die für die Leberentgiftung, aber eben auch für den Gallenfluss hilfreich sein können. Artischocke, Löwenzahn könnte man hier beispielsweise nochmal mit erwähnen. Und grundsätzlich Bitterstoffe, um die Ausschüttung so ein bisschen mit positiv zu beeinflussen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber man kann es nicht so gut einspeichern. Das ist eigentlich der große Unterschied. Leber kann weiter entgiften. Ausscheidung der Galle ist verändert. Dementsprechend die Verdauung könnte etwas ineffizienter sein. Deshalb auf Darm, Ernährung, Bitterstoffe durchaus achten, dass ich die versuche, mehr mit zu integrieren.
Und wir bleiben direkt bei Spotify. Da kam auch eine Frage von Sonja. Die hat uns geschrieben, liebe Health Nerds, meine Fragen. Warum sind die Leberwerte bei Sportlern erhöht, wo doch Sport eigentlich gut für die Leber ist? So, das ist ihre erste Frage. Können wir direkt mal loslegen, Matthias?
Klingt irgendwie ein bisschen paradox. Sport ist auf jeden Fall gut, sollte auch jeder unbedingt machen. Höhere Belastungen können aber, ob nun Ausdauersport oder Kraftsport, die Muskulatur mit beeinflussen. Und wenn wir über Leberwerte sprechen, wir sind so ein paar Werte auch mit durchgegangen, die sogenannten Transaminasen, Gamma-GT, GOT-GPT, das sind eigentlich diese Leberenzyme, die wir uns immer anschauen, die wollen wir nicht zu hoch haben, weil dann wissen wir, okay, Lebergewebe muss kaputt gegangen sein und wir haben eine Schädigung. Und dann haben wir gesagt, Ursachen können eigentlich sein, Alkoholkonsum, Medikamente, andere Toxine, dass die Leberzellen, die Hepatozyten nicht mehr so gut funktionieren. Jetzt ist es so, dass diese Enzyme auch in Muskulatur vorkommen können. Also insbesondere GOT oder andere Abkürzung ist gerne AST, die kommt auch in Muskulatur vor. Höhere sportliche Belastung, Muskelgewebe geht kaputt, auch GOT steigt mit an. Jetzt muss man nicht nur sich die Zahlen logischerweise damit anschauen, sondern man muss gucken, sind andere Leberwerte auch erhöht. Gamma-GT ist nicht muskelspezifisch. Also wenn da irgendetwas erhöht wäre, muss es dann doch etwas im Leberstoffwechsel sein. Ich habe noch über GLDH gesprochen, was auch 100% leberspezifisch ist. Ein Enzym, das in den Mitochondrien der Leberzellen ist, wenn das erhöht ist, kann es nichts mit der muskulären Aktivität zu tun haben. Also müssen wir dann eher darauf schauen, dass durch zu regelmäßige hohe Belastungsintensitäten zu wenig Regeneration, eventuell auch Entgiftung vielleicht mit eingeschränkt ist, die Leberfunktion mit eingeschränkt ist, dann hat es eine andere Ursache. Dann wäre es quasi eine Korrelation zwischen erhöhten Leberwerten und viel Sport. Wenn, wie gesagt, nur GOT alleine erhöht ist, könnte es auch nur durch den Sport kommen, hat dann nichts mit der Leber zu tun.
Super. Und die zweite Frage, die sie uns auch noch hinterhergestellt hat, können eine belegte Zunge oder Ödembildung in den Beinen ein Zeichen für eine geschädigte Leber sein? Was ihr in der Folge nicht besprochen hattet, dass Fructose sehr schädlich für die Leber sein kann und eine häufige Ursache für eine Fettleber ist. Also nicht nur Fett, sondern eben auch Zucker können zu einer Fettleber beitragen. Danke und ich freue mich auf weitere Folgen. Eure Sonja. So, also die Frage von ihr. Ödembildung an den Beinen. Matthias, müssen wir einmal kurz erklären, was ist das genau?
Es geht tendenziell, es gibt ja unterschiedliche Formen von Ödemen, aber tendenziell Wassereinlagerung. Tendenziell. So, okay. Das heißt, wir müssten rein theoretisch eine Veränderung des osmotischen Drucks in den Blutgefäßen haben, dass das passieren würde. Oder ein Thema des Herzens, wenn quasi das Herz in den Kreislauf reinpumpt, aber der Rückfluss nicht mehr so gut funktioniert und quasi dadurch erhöhter Druck entsteht und dann Flüssigkeit ins Gewebe abgepresst wird. Also es gibt unterschiedliche Ursachen. Mhm. Wenn wir es auf den Leberstoffwechsel beziehen, könnte das ein Punkt sein der Wassereinlagerung, weil die Leber ja nicht nur sich mit Entgiftung beschäftigt, sondern eben auch mit Eiweißsynthese oder für den Eiweißstoffwechsel ganz wichtig ist. Und der Hauptvertreter in der Blutbahn ist Albumin. Das heißt, das ist das häufigst vertretene Eiweiß, also letztendlich ein Baustoff aus Aminosäuren, Eiweiß, das gebildet wird. Wenn die Leber quasi beeinträchtigt wäre und ein Problem dieser Eiweißstoffwechselsynthese hätte und weniger Albumin produziert würde, sinkt der osmotische Druck in der Blutbahn. Das würde quasi Wasser dazu bewegen, ins Gewebe auszutreten und dann könnten Beinödeme entstehen. Also durchaus ein Punkt, was sein könnte. Mhm. Wobei wahrscheinlich auch andere Symptome auch noch mit einer Rolle spielen könnten. So, also auch allgemeinere Symptome, hatten wir schon drüber gesprochen, Müdigkeit, Erschöpfung. Die Müdigkeit als Symptom der Leber, weil die Leber selbst keinen Schmerz verursachen wird. Aber vom Prinzip auf die Frage, das geht auf jeden Fall, ja.
Und dann hatte sie auch noch geschrieben, ob auch eine belegte Zunge eventuell ein Zeichen für eine geschädigte Leber sein kann.
Ist ein Punkt, der gerne auch in der Naturheilkunde diskutiert wird oder
erfahrungsmedizinisch. In der chinesischen Medizin wird die Zungenanalyse immer gemacht. Da wird also geschaut, was ist auf der Zunge los und daran können die TCMer schon viele Krankheiten ablesen. Gilt das auch für die Leber?
Also rein theoretisch könnte ich in bestimmten Regionen der Zunge, das gehört ja auch noch mit dazu, vielleicht Auffälligkeiten oder Verfärbungen miterkennen. Wir kennen gerne auch so grünlich-gelbliche Verfärbungen, die eine Rolle spielen. Es kann aber auch weißlich belegt sein und Ähnlichem. Es gibt keinen klaren Zusammenhang, jetzt, dass man sagt, okay, das wäre, also abgesehen der naturerkundlichen Systeme, aber keinen klaren Zusammenhang, dass man sagt, okay, wenn die Zunge so verfärbt ist, dann ist es auf jeden Fall die Leber. Aber es könnte durchaus ein Entgiftungsthema sein oder eben auch im Verdauungstrakt. Oder, wenn wir über den Mundraum sprechen, natürlich auch ein Thema der Fehbesiedlung und dementsprechend auch eine Möglichkeit, dass sich dadurch etwas ablagert. Sprich so Klassiker, entweder Bakterien, die auch vielleicht dann auch Karies erzeugen können oder Candida-Fehbesiedlung und Ähnliches. Das könnte den Zungenbelag natürlich auch mit verursachen. Wenn das vermehrt auftritt, gepaart vielleicht auch mit Mundgeruch, ist Barriere, Mundraum, Darm und Leber durchaus zusammen zu betrachten. Also es wird auch mehr und mehr eigentlich auch von einer, wir haben schon häufig über die Darm-Mikrobiom-Hirnachse gesprochen, das gleiche gibt es auch nochmal logischerweise zur Leber. Ne? Wenn der ganze nährstoffreiche Teil zur Leber geht und diese Wechselwirkung eben stattfindet, sollte man zumindest mit drauf schauen. Ich würde es nicht ausschließen, ich würde es aber auch nicht als alleiniges diagnostisches Kriterium nehmen.
Super. Und Sonja hatte noch angemerkt, dass wir in unserer Hauptfolge nicht explizit über Fructose und die schädigende Wirkung von diesem Fruchtzucker auf die Leber gesprochen hatten. Ja. Hat sie natürlich vollkommen recht. Also
hat Sonja absolut recht. Und der Grund dafür ist natürlich, dass
wir es weggeschnitten haben.
Nein. Bei unserem herausragenden Publikum mir dieses Thema natürlich auch schon auch sehr bekannt ist, aber der Vollständigkeit halber muss man das mit erwähnen. Mhm. Warum ist das so? Fructose funktioniert ein bisschen anders und wird zu größten Teilen, wenn es in die Blutbahn gelangt oder zur Leber gelangt, in der Leber letztendlich zu Fettsäuren umgewandelt. Das heißt, das erhöht die Menge der Fettsäuren. Und das ist insofern spannend, dass wir, wenn wir über, nehmen wir mal eher auch im sportlichen Kontext darüber sprechen, Supplementierung mit Fructose und Glucose zusammen, um im Darm die Aufnahmemenge der Glucose zu erhöhen, viel Fructose zuführe, dann kommt auch mehr Fructose an, die wird in Fettsäuren umgewandelt. Sportlerin, dem Sportler interessiert das nicht so, weil quasi Energiegewinnung über den Zucker auch mit stattfinden kann. Aber tendenziell werden mehr Fettsäuren aufgebaut. Aber immerhin wird noch Sport betrieben. So, jetzt haben wir einen anderen Aspekt, nämlich das normale Haushaltszucker, also die Saccharose, quasi der Mix, ein Disaccharid ist aus Glucose und Fructose. Und je nachdem, wie der Haushaltszucker zusammengestellt ist, sprich in EU und USA unterscheidet sich das nochmal, ist der Fructosegehalt unter Umständen noch höher. Und das ist das, was wir sehen. Und da hat sie natürlich absolut recht. Und das muss man auch mit erwähnen, dass wenn wir dann einen sehr hohen Fructosekonsum haben, was ich zusammenfassend aber auch in der westlichen Ernährung mit integrieren würde, ne, auch verarbeitete Lebensmittel und so weiter, die auch zugesetzten Zucker mit dabei haben, dann geht es nicht nur um die Glucose, die quasi auch die Insulinausschüttung fördern würde und damit die Synthese von neuen Fettsäuren, sondern zusätzlich die Fructose, die selbst umgewandelt wird in Fettsäuren. Sondern dann haben wir sehr viele Fettsäuren, die eingespeichert werden und dann entsteht unter Umständen eine Fettleber. Und das ist richtig und wichtig zu erwähnen und dementsprechend genau das, wo wir vielleicht auch mit einer artgerechten Ernährung sagen würden, das sollte man verändern. Was aber nicht bedeutet, dass das passiert, wenn ich Obst beispielsweise esse. Davon sollten wir uns auch ein bisschen verabschieden, dass wir, wenn wir normal ein Stück Obst zu uns nehmen werden, davon eine Fettleber bekommen werden, weil wir natürlich viele Faserstoffe mit dabei haben und die glykämische Last insgesamt nicht so hoch ist. Natürlich enthält es Fructose und der Unterschied wäre eher, wenn ich sage, okay, ich entsafte das und trinke nur den Saft oder ich verarbeite es als Smoothies, zerkleinere es und habe dann eine extrem hohe Menge, die ich so nicht essen würde. Aber wenn ich normal Obst essen würde, tritt auch irgendwann eine Sättigung ein. Und wenn ich das natürlich im extremen Übermaß betreiben würde, dann könnte es vielleicht auch mit dazu beitragen, aber durchaus stecken dank der Faserstoffe und auch Mikronährstoffe, die ja in Teilen noch enthalten sind, durchaus auch Vorteile mit drin.
Sonja, also jetzt haben wir deine Fragen hoffentlich alle beantwortet. Vielen Dank, dass du ja auch so mitdenkst und auch das Thema in diese Richtung nochmal erweitert hast. Du möchtest die hochwertigen Supplements von Artgerecht gerne selbst ausprobieren? Dann nutze unseren Aktionscode exklusiv für unsere Podcast-Community. HealthNerds15. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben und als Neukunde einmalig 15% sparen auf deine gesamte Bestellung. HealthNerds15. Das ist dein Code. Alle Infos dazu auch noch einmal in den Shownotes. Jetzt also eine Nachricht, die wir bekommen haben von jemandem, der uns geschrieben hat, er möchte gerne anonym bleiben. Machen wir natürlich, gar kein Problem. Aber sie hat sehr nett geschrieben. Also zunächst vielen Dank für euren tollen Podcast und die wertvollen Informationen. Es ist ein sehr gutes Gefühl, seine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Das können wir absolut bestätigen und es freut uns, wenn ihr genau das macht. Denn das wollen wir ja machen. Wir wollen euch empowern, ein bisschen mehr Wissen zu haben als vielleicht der Durchschnitt. Und vielleicht eben ein paar Dinge in eurem Leben, was Gesundheit, Bewegung, Ernährung und so weiter angeht, selber eigenverantwortlich zu ändern, zu verbessern. So, jetzt also, weiter geht's. Meine Frage betrifft den Cholesterinwert. Hat vielleicht daher nur indirekt mit Detox zu tun? Da das Thema aber die Leber ist und mich Cholesterin schon lange beschäftigt, passt die Frage vielleicht doch. Ich bin 58 Jahre alt, würde mich als schlank bezeichnen. Und dann hat sie geschrieben, 1,67 Meter groß, 57 Kilo. Ich ernähre mich möglichst gesund und artgerecht und mache auch Sport. Mein Cholesterinwert ist trotzdem seit ein paar Jahren erhöht, zwischen 146 und 180. Der Arzt meint, man könne mit Ernährung nichts mehr machen, weil ich im Grunde schon alles richtig mache. Es sei eben genetisch bedingt die Leber. Aus diesem Grund nehme ich Cholesterinsenker, von denen ich gerne wieder wegkommen möchte. Ich supplementiere täglich Omega-3, Vitamin D3 und B-Vitamine. Ich bin Vegetarierin, schreibt sie noch dazu. In stressigen Zeiten nehme ich auch ein Multivitamin und Lactoferrin. Ab und zu mache ich eine Darmkur mit Biotik, Enzymen und Protect. Vielleicht muss ich noch erwähnen, dass ich Hormone nehme, da ich sehr starke Wechseljahresbeschwerden habe. In Klammern Herzrasen, schreibt sie, Schlafstörungen und auch psychische Probleme. Seht ihr eine Möglichkeit, wie ich den Cholesterinwert ohne Medikamente senken kann? Vielen Dank für eure Antwort und herzliche Grüße. Also erstmal vielen Dank, super beschrieben, auch alle möglichen Parameter mitgeliefert, damit Matthias sich ein gutes Bild machen kann. Also Matthias, eine sich sehr gesund ernährende Vegetarierin, Ende 50, schlank, sportlich, supplementiert fleißig, scheint also sehr, sehr fit und gesund zu sein und trotzdem stimmt der Cholesterinwert nicht, ist nicht optimal, ist erhöht. Was kann sie tun? Kann sie überhaupt was tun?
Erstmal der Punkt auch ihrer Eingangsfrage, passt das hier überhaupt rein? Ja, weil wir sprechen ja logischerweise über die Leber und vielleicht, um das auch nochmal mit aufzuklären, die Cholesterinregulation findet hauptsächlich über die Leber statt. Wir haben den größten Teil des körpereigenen Cholesterins, wird von der Leber selbst gebildet, also eine endogene Produktion. Sie wird recycelt und am Ende auch zu Gallensäuren abgebaut. Und wenn wir über das gute und schlechte Cholesterin sprechen, HDL oder LDL, dann ist es bei HDL das gute Cholesterin, High Density Lipoprotein. Und das beschreibt es eigentlich schon, es ist ein Transportprotein in einer hohen Dichte gepacktes Cholesterin, was quasi nicht so empfindlich ist wie das LDL, Low Density Lipoprotein, das, wenn es in der Blutbahn unterwegs ist und es vielleicht zu entzündlichen Situationen kommt, dazu neigen würde zu oxidieren und für noch mehr Entzündung sorgen würde. So, und wenn ich dann davon zu viel habe und vielleicht auch viele freie Radikale und so weiter produziere oder entzündliche Prozesse oder hohe Blutzuckerwerte und so weiter, dann könnte quasi daraus Atherosklerose entstehen. Und das ist ja ich möchte nicht sagen die mehr, aber die Geschichte, die zumindest häufig dann auch erzählt wird. So, das heißt, wir haben einmal den Gesamtcholesterinwert, den man so schon eigentlich nicht mehr verwendet im Sinne von, wir gucken nur darauf, dass der niedrig ist, auch wenn das die standardmäßige Empfehlung ist, weil es eigentlich ein Baustoff ist. Und ja, es gibt genetisch bedingt die Möglichkeit, also die eigene Leber, dass sie mehr Cholesterin produziert. Und dann geht es eher um diese Transporterverhältnisse zueinander. Und das ist etwas, wo unsere anonyme Schreiberin durchaus das ein oder andere bereits richtig macht. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, vielleicht das Richtige oder den richtigen Ansatzpunkt hat, aber das auch noch etwas intensivieren und konkretisieren kann. So, also nehmen wir nämlich beispielsweise das Thema Ernährung. Wir wissen, dass wir den LDL-Cholesterinspiegel wodurch sehr gut beeinflussen können, mit mehr Ballaststoffen. Also wenn sie eine vegetarische Ernährung hat, würden wir sagen, okay, dann wird doch wahrscheinlich der Ballaststoffanteil hoch sein. Aber was ich mal probieren würde, wäre beispielsweise mehr Ballaststoffe mit einzubauen und vielleicht auch von außen nochmal separat hinzuzuführen. Also wasserlösliche Ballaststoffe, die man über Hafer-Beta-Glucan oder auch Pektine oder andere Faserstoffe mit hinzuführen kann und versuchen wirklich so 30 bis 40 Gramm pro Tag insgesamt über die Ernährung darüber mit abzudecken. Warum macht das Sinn? Weil an diesen Faserstoffstrukturen im Darm die Gallensäuren binden und wir hatten gesagt, aus Cholesterin werden die Gallensäuren gebildet, wir brauchen die Gallensäure, also wird etwas mehr gebunden und nicht so viel rückresorbiert, sodass insgesamt das Verhältnis positiv mit beeinflusst werden kann. Man kann durchaus den Leberstoffwechsel versuchen, auch mit zu unterstützen, sanft zu unterstützen, ob nun mit Leberkomplex oder Artischocken, Mariendistel, Löwenzahn grundsätzlich mit dabei zu integrieren, einfach auch für das Thema Gallenproduktion mehr Cholesterin, was quasi mit verwertet wird und dementsprechend einen positiven Einfluss mit darauf zu nehmen. So, und jetzt von Gesamtcholesterin zu den Transportern, was da wirklich auch nochmal hilft, neben dem LDL-Cholesterin über die Faserstoffe, ist Bewegung. Jetzt ist Bewegung auch schon Teil in ihrem Programm, aber wichtig ist, und da gibt es Untersuchungen zu, die uns das eher zeigen, hochintensive Belastungen funktionieren deutlich besser in einem hohen Volumen. Also nicht nur High-Intensity-Intervalltraining für 10, 15 Minuten, sondern hochintensive Belastung, Krafttraining beispielsweise mitzumachen. Dann haben wir eine Beeinflussung zur Steigerung des HDLs und eine Reduktion signifikant des LDL-Cholesterins. Das wäre durchaus etwas, was man mit berücksichtigen kann, was vielleicht schon ein Teil ist, aber eben, und das meine ich damit, die Maßnahmen nicht verkehrt sind, aber die Intensität vielleicht an der Stelle noch nicht ganz passend ist. Und auch das Thema Darm und Darmmikrobiom spielt unter Umständen mit einer Rolle. Auch hier gibt es verschiedene probiotische Stämme. Es wird ja viel in diesem Bereich auch quasi geforscht. Lactobacillus plantarum beispielsweise, was LDL unter Umständen etwas senken könnte. Von daher ist das Thema Darmsanierung durchaus ein Punkt. Ob man hier vielleicht auch mal spezifische Anpassungen, also vorherige Testungen und versucht, nochmal auch gezielt mit anderen Probiotika das mit anzupassen, kann man durchaus nochmal sich mit anschauen. So, das heißt, das mit zu beeinflussen ist durchaus möglich. Ich würde es, wie gesagt, nochmal gezielter machen und mit Rücksprache mit dem Arzt eben auch zu schauen, kriegen wir darüber Anpassungen und kann man an der Medikation nochmal etwas mit verändern. Es gibt gerade neuere Untersuchungen, die größer gezeigt haben, wenn die Cholesterinwerte niedrig sind und niedrig in der Definition unter 200 Milligramm pro Deziliter, dann ist das Lebenszeit verlängern. Ich halte nicht so viel nur von diesem einen Parameter, weil wie werden die Werte dorthin geführt, beziehungsweise lässt sich das übertragen, wenn ich auch Medikamente einnehme? Will meinen, Baustoff produzieren macht durchaus Sinn. Ausgleichen der Lipoproteine kann ich durchaus etwas mit Ernährung und Bewegung. Aber es heißt noch nicht unweigerlich, dass es zu einem Problem führen wird. Also die Verwendung von Antioxidantien würde quasi auch das LDL hindern zu oxidieren. Es gibt einige andere Parameter. Lipoprotein A ist zum Beispiel so etwas, der ist auch genetisch bedingt. Sowas könnte man auch mal bestimmen, ob es da wirklich nochmal ein familiäres Risiko vielleicht auch mit dabei geben könnte, um dadurch insgesamt diesen Leber- und auch Cholesterinstoffwechsel nochmal mit zu beeinflussen.
Super. Heißt also konkret, Matthias, nur dass ich es auch richtig verstehe, die Aussage Ihres Arztes, mehr kann man jetzt nicht machen, es ist einfach erblich so, Punkt.
Das kann sein. Also wenn er es natürlich genetisch getestet hat, mag das durchaus sein. Zu sagen, wir nehmen das Medikament, um quasi die Standardtherapie damit abzudecken, ist eine Option. Ich kann das auch total verstehen. Und ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Und eben doch nochmal schaut, ob man ernährungsseitig auch im naturerkundlichen Bereich vielleicht nicht das ein oder andere noch findet, was alternativ oder ergänzend dazu durchaus möglich wäre. Und die Klassiker über Ernährung, ich habe jetzt zwei konkrete Dinge dort genannt, Ernährung mehr Faserstoffe, 30 bis 40 Gramm pro Tag und das auch konstant, also nicht nur für eine Woche mal versuchen durchzuziehen und die Bewegungsintensität deutlich zu verändern und auch zu erhöhen, zeigt uns hier deutlichen Impact auf HDL und LDL im Verhältnis.
Super. Also konkrete Tipps für unsere Community hier in der Health Nerds Sprechstunde. Leute, das hat wieder großen Spaß gemacht. Leber Detox, so entgiftest du deinen Körper. Unser Thema in diesen beiden Folgen. Ich sage Dankeschön für eure vielen Fragen, für eure Ideen, für eure, ja, für euer Vertrauen auch in uns, in die Health Nerds. Macht großen Spaß. Wir sagen Dankeschön. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, wir haben die 200. Episode geknackt. Es ist ein riesen Wissensschatz, der hier in den letzten Jahren entstanden ist. Probiert es gerne mal aus. Ihr könnt bei Spotify oder Apple Podcasts im Grunde wie bei Google nach Inhalten suchen. Gebt da einfach mal ein Health Nerds Stoffwechsel, Health Nerds Verdauung, Health Nerds Abnehmen, Diäten, was auch immer ihr wollt. Und ihr findet mit Sicherheit eine Folge, wo ihr ungefiltertes Wissen von Matthias und seinem Team aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam bekommt. Also, ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns heute in einer Woche wieder mit einem neuen, spannenden Thema. Und montags gibt es jetzt immer unsere Deep Dive Folgen zu bestimmten Inhaltsstoffen, Wirkstoffen oder bestimmten Themen. Aktuell unsere Folge zum Thema Magnesium online. Hört auch da gerne mal rein. Und wenn ihr einen bestimmten Wirkstoff oder einen bestimmten Stoff mal genauer beleuchtet haben wollt im Deep Dive, schreibt uns auch gerne eine Nachricht und dann schauen wir uns auch das an. Also bis dahin, eine gute Zeit. Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet.
Ein All Ears on You Original Podcast.